Wir sind wieder auf Sendung. Herzlich willkommen zum Wochenlieder-Podcast mit
Pfarrerin Katrin Mette aus Sachsen
und Kirchenmusikerin Martina Hergt aus Sachsen und dem Lied
Du Schöpfer aller Wesen, nicht aus Sachsen, sondern woanders her. Erstmal steht es unter der Nummer 485 im aktuellen Gesangbuch. Die Melodie hat Otto Riedmüller geschaffen und den Text hat auch Otto Riedmüller geschaffen nach dem Hymnus Deus Creator Omnium des Ambrosius von Mailand.
Da klingen die Ohren.
Ja, Martina, das ist doch dein Lieblingslied.
Nun komm da halt in Heiland, haben wir ja schon besprochen. Genau. Ambrosius von Mailand, unbedingt lesen, hören.
Du Schöpfer aller Wesen ist das Lied für Karsamstag, ein Festtag, der selten begangen wird. Dazu passt, dass auch dieses Lied selten gesungen wird. Ich kann mich nicht erinnern, es schon einmal gesungen zu haben. Wie sieht's bei dir aus, Martina?
Ich kann mich auch gerade nicht daran erinnern, jemals am Karsamstag einen Gottesdienst musikalisch gestaltet zu haben. Zumindest nicht in den Gemeinden, in denen ich tätig war. Vielleicht erklärt das auch ein Stück, warum dieses Lied mir nicht begegnet ist, weil ich da nie nach einem Wochenlied oder Tageslied geschaut habe. Ich kann dir auch nicht richtig sagen, wann ich Du Schöpfer aller Wesen zum ersten Mal wahrgenommen habe. Wahrscheinlich eigentlich durch die Vorbereitung auf unsere Sendung. Und da ist es auch, also so richtig wahrgenommen meine ich, nicht bloß mal überblättert oder mal angesungen. Und da ist es für mich eine Entdeckung geworden, also eine Liebe auf den zweiten Blick. Und das finde ich richtig gut. Das ist doch cool, wenn unser Podcast sowas öffnet. Was mache ich? Wie mache ich das immer? Ich singe eigentlich das Lied zuerst immer einstimmig vor, dann singe ich es nochmal begleitet vor.
Du singst
mir
dir
selber, ja, ich singe es mir selber einstimmig vor, dann begleitet und dann höre ich mir manchmal auch noch eine Aufnahme an, die irgendwie greifbar ist und mich interessiert dann eigentlich, wie wird das Lied harmonisch gedeutet? Weißt du, da kannst du sehr viel ausrichten, wie ein Lied wirkt. Und das ist bei diesem Lied nicht ganz eindeutig. Das ist erstmal super interessant, weil das lässt viele Begleitmöglichkeiten oder Aussetzungen zu. Und dann waren mir bei diesem ersten Singen die Melodie eigentlich ungewöhnlich und spröde und hat sich mir auch nur nach zweimal Singen so richtig gut erschlossen. Aber dann, wie so ein kleiner Knall mit einer großen Intensität. Und dann habe ich mir den Text angeguckt und habe gedacht, das passt eigentlich alles wunderbar zusammen. Warum habe ich dieses Lied immer überblättert?
Bitte vergib uns, liebes Wochenlied.
Und ich habe gefragt mich natürlich, wann kann man das eigentlich noch singen, außer Karsamstag? Es steht ja auch in der Rubrik Abend im evangelischen Gesangbuch. Mhm.
Also beim nächsten Abendgottesdienst. Ja, und dass das ein Abendlied ist, ist schon bemerkenswert. Unsere Wochenlieder sind ja keine Abendlieder in der Regel.
Die hatten wir eigentlich kaum.
Ob das wirklich funktioniert, müssen wir dann nochmal sehen. Mir geht es auch so, ich bin wirklich auch beeindruckt vom Text. Ja. Der klingt irgendwie, der klingt nicht nach heute. Ja, Worte wie rein und schar verwenden wir eigentlich nicht so heute in der Gegenwart. Und trotzdem ist der Text ja zugänglich, verständlich. Es sind kurze Sinneinheiten. Ich kann mich so hineinfinden in den Text und das gefällt mir extrem gut.
Dann start. Lass uns eintauchen. Wir schenken dem Lied Aufmerksamkeit. Wir hören es uns auf jeden Fall erstmal an.
Du Schöpfer aller Wesen, du Lenker aller Zeit, die Woche, die gewesen, kehrt ein zur Ewigkeit. Anbetend, Herr, wir singen das Lied der Ewigkeit, zu dir zurück wir bringen die
Martina, stell dir vor, Mailand im 4. Jahrhundert. Das Römische Reich befindet sich im Umbruch. Das Christentum ist auf dem Weg, von einer verfolgten Minderheit zur prägenden Kraft des Reiches zu werden. In diese Zeit hinein wird Ambrosius geboren, um das Jahr 339 herum in eine gebildete und einflussreiche römische Familie. Geburtsort ist Trier, das damals Augusta Treverorum hieß. Zunächst deutet alles darauf hin, dass der kleine Ambrosius eine klassische Beamtenkarriere hinlegen wird. Er studiert Rhetorik und Recht, wird ein geschätzter Redner und schließlich Statthalter in Oberitalien mit Amtssitz in Mailand. Er macht eine politische Karriere, ist Verwaltungsfachmann, kein Theologe und auch kein Priester. Doch dann geschieht etwas. Als der Mailänder Bischof stirbt, brechen Streitigkeiten zwischen verschiedenen christlichen Gruppen in Mailand aus. Ambrosius geht in die Kirche, um zu schlichten, als Vertreter des Staates. Während er spricht, ruft jemand aus der Menge, Ambrosius soll Bischof werden. Der Ruf greift um sich. Am Ende steht fest, der Statthalter wird der neue Bischof. Das Erstaunliche ist, Ambrosius ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal getauft. Innerhalb einer Woche wird er getauft, ordiniert und zum Bischof geweiht. In seinem neuen Amt wächst ihm schnell eine geistliche Autorität zu, die weit über Mailand hinausreicht. Er predigt eindrucksvoll, schreibt theologische Werke, die bis heute überliefert und auch übersetzt sind. Die kannst du lesen, du und alle, die uns zuhören. Ambrosius fördert den Gemeindegesang. Einige der frühesten lateinischen Kirchenhymnen werden mit seinem Namen verbunden. Unter anderem die Vorlage zu »Nun komm der Heiden Heiland« und auch die Vorlage zu dem herrlichen Lied »Du starker Herrscher, wahrer Gott«.
Das ist in den Stundengebeten drin.
Ja, und vor allem zeigt Ambrosius Rückgrat gegenüber der Macht. Als Kaiser Theodosius I. nach einem Aufstand ein Massaker anrichten lässt, fordert Ambrosius ihn öffentlich zur Buße auf. Der Kaiser muss warten, bis er wieder zum Abendmahl zugelassen wird. Ein starkes Zeichen, auch ein Herrscher steht nicht über dem göttlichen Gesetz. Zu Ambrosius' Hörern gehört ein junger, suchender Intellektueller, Augustinus von Hippo. Ambrosius' Predigten beeindrucken ihn tief und tragen zu seiner Bekehrung bei. Augustinus wird später selbst einer der bedeutendsten Theologen der Kirche. Ambrosius stirbt 397 am 4. April. Im Jahr 2026 fällt dieser Todestag auf den Karsamstag.
Das ist ja spannend.
Seinen Leichnam kannst du dir übrigens auch noch ansehen in der Krypta der Basilika Sant'Ambrogio in Milano.
Ah, da muss man mal wirklich vielleicht vorbei. Das ist schon
interessant. Das sieht wirklich ein bisschen gruselig aus. Also du siehst, der liegt ja so verwest.
Mumifiziert.
Ne? Genau. Ja, mumifiziert ist vielleicht das bessere Wort. Die Kirche zählt Ambrosius bis heute zu den großen Kirchenvätern des Westens. Was gibt's zu Otto Riedmüller zu erzählen? Bella Martina.
Also so weit kann ich natürlich jetzt nicht ausholen bis Italien, aber es gibt ein sehr Interessantes zu erzählen zu Otto Riedmüller, weil es verbindet sich eine Tradition mit ihm, heute für viele heute ganz selbstverständlich ist, die Jahreslosung. Mhm. Also ein Bibelwort begleitet uns das ganze Jahr. Und wir denken, das gab's schon immer, das gab's aber noch nicht immer. Diese Idee entstand nämlich erst 1930 und sie war von dem württembergischen Theologen Otto Riedmüller und die hatte damals eine politische Dimension. Riedmüller war damals Leiter des Evangelischen Reichsverbandes weiblicher Jugend und setzte bewusst ein Bibelvers gegen die lauten Parolen seiner Zeit. Die erste Jahreslosung 1930 war, Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht, aus dem Römerbrief. Und damit wollte er jungen Menschen eine klare geistliche Orientierung geben. Zu Riedmüller nochmal, der war am Beginn auch der NS-Bewegung irgendwie zugetan oder mindestens hat er sie nicht grundsätzlich abgelehnt und er hat sogar Begriffe wie Hitlerland in einem Lied verwendet, doch er hat dann sich sehr schnell gewandelt und erkannte die menschenverachtende Ideologie und dann gehörte er zu den Ersten, die öffentlich gegen den sogenannten Arierparagraphen in der Kirche protestierten und die Idee der Jahreslosung, die verbreitete sich, wie gesagt, 1930 die erste Mal die Jahreslosung. 1934 wurde sie eigentlich von der evangelischen Kirche in Deutschland übernommen. Und 1969 schloss sich auch die katholischen Kirchen an. Und heute wird die Jahreslosung von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen ausgewählt.
Und Martina, vielleicht können wir mal an der Stelle sagen, dass ja du und ich jedes Jahr im Herbst ein Webinar geben, wo es immer um die aktuelle Jahreslosung geht. Also wer uns irgendwie oft zuhört und Lust hat, uns auch mal zu sehen und zu erleben, sozusagen live online, guckt am besten mal auf der Webseite der Ehrenamtsakademie oder auf der Webseite der Arbeitsstelle für Kirchenmusik. Da sind diese Webinare ausgeschrieben.
Immer im November.
Kann man sich einfach anmelden.
Nochmal ein paar biografische Eckdaten zu Otto Riedmüller. Also, er wurde 1889 in Bad Cannstatt bei Stuttgart geboren. Er studierte Theologie in Tübingen. Besonders hat ihn dort der Bibelwissenschaftler Adolf Schlatter, sagt dir das was, geprägt.
Ja, sagt mir was.
Schon früh verband Riedmüller eine tiefe Frömmlichkeit mit theologischer Reflexion. Also ich habe das für mich so geklärt, für ihn gehörte sein Glaube und wissenschaftliches Denken zusammen. Das musste korrespondieren. Und nach den ersten Vikariaten wurde er 1919 Stadtpfarrer an der Südkirche in Esslingen. Und dort entwickelte sich schnell ein Ruf, dass Riedmüller ein sehr charismatischer Prediger wäre und auch ein toller Lieddichter. Und er hat ganz viel in der Jugendarbeit gestaltet, mitgewirkt. Überhaupt, glaube ich, galt seine Leidenschaft besonders der Arbeit mit jungen Menschen. War das also wichtig? Zu der Zeit hatte man ja ein vollkommen anderes Bild, was Jugend und Kirche betrifft, als vielleicht heute. Also er hat nochmal darum geworben, dass man die Jugendlichen wirklich ernst nimmt, in den Blick nimmt und dass man ihnen auf ihre Art verständlich das Evangelium vermittelt. 1928 wechselt er nach Berlin, übernimmt die Leitung des Evangelischen Reichsverbandes Weiblicher Jugend. Da entstanden zahlreiche Lieder, Jugendbücher, ja, neue Formen der Verkündigung, sowas Sprechmotetten. Der hat da experimentiert, auch mit musikalisch-theatralischen Elementen und hat ein Liederbuch rausgegeben, ein neues Lied. Und ich habe gelesen, dass das wirklich eine ganze Generation evangelischer Jugendlicher geprägt hat. Und wie schon erwähnt, er hatte anfangs Sympathien für die NS-Bewegung und später hat er sich wirklich entschieden gegen deren rassistische Ideologie eingesetzt. Und er hat sich in der bekennenden Kirche engagiert und dort die Jugendkammer geleitet. Ja, was ist Riedmüllers Bedeutung? Also neben seinen theologischen und kirchenpolitischen Arbeit war er eben stets Kirchenlieddichter, auch Übersetzer alter Hymnen und Bearbeiter älterer Gesänge. Und die gehören bis heute zum evangelischen Liedgut. Ich nenne mal ein paar Lieder. Das Wort geht von dem Vater aus, da hat er die Textübertragung gemacht. Der Morgenstern ist aufgedrungen, auch ein altes Lied hat er die Textübertragung. Lobt Gott, getrost mit Singen hat er die Melodie bearbeitet. Also Riedmüller starb 38 in Berlin, 1938, im Alter von nur 49 Jahren. Und ich würde schon sagen, er ist ein sehr prägender evangelischer Theologe und Lieddichter der Zwischenkriegszeit gewesen.
Ja, gucken wir mal auf den Text des Liedes, um das es heute geht. Ich schlage den gerade nochmal im Gesangbuch auf. Wir haben ja schon gesagt, Riedmüller bezieht sich mit seinem Liedtext »Du Schöpfer aller Wesen« auf einen ambrosianischen Abendhymnus. Und dieser Hymnus trägt den Namen »Deus Creator Omnium«. Riedmüller geht wohl recht frei mit dem Material um, habe ich gelesen. Wen das interessiert, in den Shownotes gibt es einen Link zu einer Website, die den lateinischen Text des Hymnus verzeichnet und auch eine deutsche Übersetzung. Also da könnte man dann mal vergleichen, was der Riedmüller draus gemacht hat. Mhm. Wir schauen jetzt nur auf den Riedmüller-Text. Der ist eigentlich länger, als es das Gesangbuch erkennen lässt. Riedmüller hat 9 Strophen gedichtet und 3 hat man weggelassen. Also 3 stehen nicht mehr im aktuellen Gesangbuch. Schauen wir mal auf Strophe 1.
Du Schöpfer aller Wesen, du Lenker aller Zeit, die Woche, die gewesen, kehrt heim zur Ewigkeit.
Hier merkt man, dass es ursprünglich, also nicht bei Ambrosius, aber bei Riedmüller, ein Lied zum Wochenschluss. Ne? Die Woche, die gewesen, kehrt heim zur Ewigkeit. Nach christlichem Verständnis endet die Woche ja mit dem Samstag. Mhm. Und der Sonntag ist der erste Tag der neuen Woche. Das liegt ein bisschen quer zum landläufigen Verständnis. Da geht die neue Woche mit dem Montag los. Bei uns Christinnen und Christen ist es eigentlich anders. Da geht die Woche mit Sonntag los. Und nun ist das ja das Graduallied für Karsamstag. Ne? Dieses Du Schöpfer aller Wesen. Und ich finde, das war eine gute Entscheidung. Weil Karsamstag immer ein Samstag ist und damit immer auf den Wochenschluss fällt.
Der Wochenschluss der Karwoche.
Genau. Das ist eben nochmal sogar so eine zweite Ebene. Es passt als Lied für den Wochenschluss und es passt aber auch besonders, weil es der Wochenschluss der Karwoche ist, der Karsamstag. Da interpretiert sich sozusagen das Kirchenjahr in den Text hinein. Was meine ich? Ja, also wenn es heißt, die Woche, die gewesen, kehrt heim zur Ewigkeit, dann war das ursprünglich auf jede Woche gemünzt. Ne? Aber durch die Verortung des Liedes am Karsamstag gerät eben eine bestimmte Woche in den Blick, die schmerzvolle, dunkle Karwoche. Und auch von der, auch die ist vorbei. Das hat doch was Beruhigendes, auch diese, ich sage mal, Scheißwoche, diese Scheiß-Karwoche, in der Jesus gestorben ist, auch die kehrt jetzt heim. Und ich finde, da kündigt sich quasi schon ganz leise an, dass etwas passieren wird, etwas Gutes. Und das ist ja dann auch so. Nach Karsamstag kommt die Osternacht. Das passt übrigens gut zum Proprium des Karsamstag, genauer gesagt zur alttestamentlichen Lesung aus Ezechiel 37. Du kennst den Text, Martina. Da wird der Prophet in einer Vision auf ein Totenfeld gestellt mit lauter Knochen. Und dann schaut der Prophet, wie Gott diese Knochen wieder lebendig machen. Ne? Und auch, dass das sozusagen das neue Leben kündigt sich sowohl in diesem Wochenlied schon ein bisschen an, als auch in dieser Lesung des Karsamstags. Und der Karsamstag geht ja über in die Osternacht. Auf Strophe 1 folgen bei Riedmüller 2 Strophen, die nicht im Gesangbuch abgedruckt sind. Ich dachte, Martina, wir lesen sie der Vollständigkeit halber, aber trotzdem einmal vor.
Lichthell den Tag du kleidest, mit sonnengoldner Pracht, in Schlafes Garten weidest du Leib und Seel zur Nacht und lösest müde Glieder den Geist von Gram und Plag und rüstest beide wieder zum Werk am neuen Tag.
Das waren die beiden Riedmüller Strophen, die es nicht in das aktuelle Gesangbuch geschafft
Schade
haben.
Schade eigentlich, dieses und lösest müde Glieder.
Das ist ein ganz schönes Bild, ne?
Ja.
Wir gehen jetzt wieder zurück in unser Gesangbuch zur dortigen Strophe 2. Eine Anbetungsstrophe ist das. Ja, und dann kommen die Strophen 3 bis 6 im Gesangbuch und da werden Bitten an Gott gerichtet. Also zum Beispiel, hilf, dass wir rein dich lieben, heißt es in Strophe 3.
Sei selber unser Licht in Strophe 4.
Lass unseren Glauben bleiben in Strophe 5. Ja, das sind lauter so eine Bitten. Also das prägt die Strophen 3 bis 6. Du merkst, wir gehen jetzt rasch durch den Text durch. Das sind ja auch ganz kurze Strophen. Thomas Schmidt, von dem ich einen Artikel zu unserem Lied gelesen habe, ist der Auffassung, dass sich auch zeitgenössische Bezüge in dem Lied entdecken lassen. Und zwar macht er das zum einen an der exklusiven Zuwendung zu Christus fest, die sich in dem Lied in Strophe 3 ausdrückt. Und zwar lautet die Strophe so, dir sind wir ganz verschrieben, ein bleibend Eigentum, hilf, dass wir rein dich lieben, rein künden deinen Ruhm. Ne, der Thomas Schmidt sagt, das ist eine exklusive Zuwendung zu Christus und exklusiv meint hier, dass eben die Ansprüche anderer Menschen oder Mächte oder anderer Ideologien bewusst abgewehrt werden. Also von Riedmüller in dem Text, ne? Mag er an Hitler gedacht haben, an den NS-Staat, an die nationalsozialistische Rassenlehre. Und der Thomas Schmidt findet noch einen anderen Aspekt, wo er sagt, ja, hier sind auch die Zeitumstände in dem Lied präsent, nämlich da verweist er auf Strophe 4. In Strophe 4 formuliert Riedmüller, wenn jetzt es um uns dunkelt, sei selber unser Licht Und wenn das Irrlicht funkelt, lass uns verirren nicht. Das erinnert mich ein bisschen an Bonhoeffer, wenn sich die Stille nun tief um uns
von
breitet.
Von guten Nächten.
Obwohl die Pointe natürlich so ein bisschen anders ist. Strophe 5 thematisiert die Schuld der singenden Gemeinde. Überhaupt ist das ja ein Lied in der Wir-Form. Ne?
Die Schuld will uns vertreiben, Herr Christ, vergib sie du. Lass unseren Glauben bleiben in deines Todes Ruh.
Ja, hier wird eigene Schuld benannt. Christi Todesruhe wird erwähnt. Das passt auch gut zur Passion, speziell zum Karsamstag. Ne? Also das macht schon Sinn, dass das Lied hier dem Karsamstag zugeordnet worden ist. Ich finde auch besonders die Formulierung interessant, die Schuld will uns vertreiben. Ja, da frage ich mich, wovon vertreibt uns denn die Schuld? Von Gott, vom Kreuz? Nach der Strophe 5 im Gesangbuch kommt bei Riedmüller noch eine Strophe, die ist ebenfalls gestrichen worden. Auch die lesen wir nochmal vor.
Lass unter Lebensbäumen den Geist im Traum ergehen und in den selgen Räumen bei deiner Thronwacht stehen.
Also das kann ich jetzt wieder gut verstehen, dass die Strophe gekürzt wurde. Den Geist im Traum ergehen, das finde ich ganz schön nebelig. Was soll das bedeuten?
Ja, ich sage ja so, ist es eigentlich sehr poetisch, ja, sehr, sehr.
Ja, aber wenn man so gar keine Ahnung hat, wo es hingeht, ja. Also da ist die letzte Strophe, die dann auch wieder im Gesangbuch steht, schon klarer. Ne? Sie heißt, dein Kreuzes Hand nun segne, die Schar, die kniet vor dir und jedem selbst begegne, der Friede sei mit dir.
Das ist so schön. Das finde ich so schön. Und jedem selbst begegnet, der Friede sei mit dir.
Ja. Die segnende Kreuzeshand, ne, von der hier die Rede ist, die hat Riedmüller sich übrigens ausgedacht. Also das gab es vorher nicht, den Begriff. Und das hat doch was. Also die Hände am Kreuz, die sehen in vielen Darstellungen ja wirklich aus wie segnende Hände. Ne? Man sieht ja so die Handteller am Kreuz, wie beim Segnen. Und gleichzeitig ist die Kombination aus Kreuzigung und Segnung ja, besonders und interessant. Einerseits ist die nicht ungewöhnlich. Beim Schlusssegen im Gottesdienst wird die Gemeinde ja auch mit einem Kreuzeszeichen gesegnet. Hier bei Riedmüller ist aber das Kreuz nicht als Geste oder Symbol angesprochen, sondern ruft ja das Bild einer blutenden, verletzten Hand auf. Und das ist schon stark, finde ich, dass Jesus uns mit seinen
verletzten Händen,
ja, mit den verletzten Händen segnet. Also ich finde das irgendwie berührend so. Und ich finde auch, wie du, berührend den letzten Satz des Liedes. Nee, du fandst ja besonders gut und jedem selbst begegnen, ne? Aber dann auch, wie es weitergeht. Der Friede sei mit dir. Lies noch mal die Strophe vor, bitte.
Dein Kreuzes Hand nun segne die Schar, die kniet vor dir und jedem selbst begegne, der Friede sei mit dir.
Ich sag dir mal, warum mich das auch noch so berührt. Ich finde, weil es offen lässt, ob wir uns als singende Gemeinde gerade gegenseitig den Friedensgruß sprechen oder ob Christus jedem Einzelnen diesen Friedensgruß zuspricht oder aber ob wir den Gruß an Jesus adressieren. Das könnte ja auch sein, ne?
Ja, alles ist möglich.
Ja, es ist doch toll. Also ich finde es richtig, also interessanter, schöner Text. Wie sieht's mit der Melodie aus, Martina? Was kannst du uns dazu erzählen?
Naja, die hat Riedmüller auch gemacht. Also beides, Text und Melodie, Textbearbeitung der Ambrosius-Vorlage. Das findet man auch nicht so oft, dass ein Dichter auch gleichzeitig der Komponist ist oder ein Melodieerfinder. Wir machen das heute mal anders. Ich habe sonst immer gerne die Melodie erstmal so nach den harten Fakten beschrieben und dann, wie sie auf mich wirkt. Ich mach's mal andersrum. Ich sag mal zuerst, wie sie wirkt auf mich. Natürlich ist das subjektiv. Für mich klingt sie zuversichtlich. Sie ist ein bisschen hell und licht und stellenweise sogar fröhlich. Sie hat etwas Getragenes, Feierliches und auch permanent Fließendes. Und ich würde sagen, sie ist nicht schwer. Also wenn ich sie ein paar Mal gesungen habe, kann ich mich gut orientieren, auch weil sie sehr regelmäßig gut überschaubar ist, auch nicht sehr lang. Aber sie ist eher eigenwillig und dadurch besonders.
Okay, lass uns noch mal so ein bisschen jetzt gucken, welche Mittel welche Wirkung erreichen. Also du hast gesagt, zuversichtlich, hell, licht, aber auch eigen, eine leise Fröhlichkeit.
Ja, leise Fröhlichkeit. Wir singen etwas mit, in oder um D-Dur. Das kann ich gar nicht genau fassen. Die Melodie beginnt in einer tiefen Grundlage und erhebt sich dann bei Die Woche ist gewesen. Und das Erheben ist vielleicht so ein bisschen in der Mitte des Liedes dann das Lichte. Ne? dieser Melodiebogen, ne, wo wir auf die Silbe Heim so viele Töne singen. Das ist so wie so ein großer Seufzer. Das ist auch ungewöhnlich, wo ich eine Silbe auf 5 Töne aufteilen muss. Man nennt das Melisma und das ist ein bisschen verrückt, aber das ist auch gut.
Dann hast du von unberechenbar gesprochen in deiner Beschreibung.
Ja, nicht ganz eindeutig. Also zum Beispiel dieser verrückte Einfall mit dieser Silbe auf 5 Tönen, mit diesem Melisma. Das verstärkt ja diese Textbedeutung von dem Wort, wo das positioniert ist, das Wort Heim. Kehrt heim zur Ewigkeit. Und bei der letzten Strophe ist das auch schön mit dem, der Friede sei mit dir. Ne? Nach dieser Aufregung, die das Leben hat, bringt irgendwie diese Melodie am Schluss mit diesem großen Bogen etwas Beruhigendes und verstärkt den Textinhalt. Also überwiegend bewegt sich ja die Melodie in ruhigen Tonschritten, die vermeidet große Sprünge, irgendeine ja, pathetische Wirkung. Auch rhythmisch bleibt sie zurückhaltend. Wir haben ja nur Viertel und halbe Noten und sie lebt eigentlich weniger von starken Akzenten als von diesem ganz ruhigen Fluss und daher auch vorhersehbar und das ist beruhigend.
Das Schwebende?
Naja, das ist der Takt, in dem es notiert ist. Du siehst ja, da stehen 2 Taktangaben, 2 halbe und 3 halbe. Also, dass diese geraden und ungeraden Takte in so einer besonderen Abfolge stehen. Die 3 langsamen, 3 halbe Takte. Da werden die Worte gedehnt. Und dann passiert dieser Wechsel zu dem 2 halbe Takt oder zwischen 2 halbe und 3 halbe so unauffällig. Aber das ist irgendwie, das macht das so nicht fassbar und schwebend. Die Phrasen wirken nicht streng und marschartig oder hymnisch, sondern sie haben irgendwas Suchendes. Und genau das ist ungewohnt beim Singen, bei dieser Melodieführung. Da muss man sich erstmal eine Weile dran gewöhnen. Und es verlangt ein bewusstes Atmen und Mitgehen der Melodiebögen. Aber wenn ich das Lied mehrfach gesungen habe, erschließt sich die innere Logik der Linie und es bleibt trotzdem noch offen.
Also zu sagen, in welchem Tempo sollte man das Lied spielen oder singen?
Na, das Lied gewinnt, wenn es nicht zu schnell gesungen wird. Das heißt nicht, dass es jetzt stehend ganz langsam sein muss, aber es muss irgendwie so fließen. Du Schöpfer aller Wesen, du. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das zu schnell macht. Und ja, ein getragenes Tempo und klare Phrasenbögen und so ein helfen irgendwie auch, sich zurechtzufinden in dieser ungewöhnlichen Melodie. Hm. Erlaub mir mal noch einen Draufblick so zum Ganzen. Also das Lied hat ja von, wenn wir jetzt den Text nehmen und jetzt die Melodiefassung, die wir vorliegen haben, fast 1600 Jahre Geschichte auf seinem Buckel. Also das ist schon besonders und ich finde auch hier, dass Text und Melodie sehr dicht ineinander greifen. Für mich ist es ein Lied, wo ich sagen würde, das singt sich nicht ab, sondern das singt sich auf. Also es bei jeder Wiederholung, in der ich mehr zu Hause bin, entdecke ich bei diesem Lied was Neues, eine Stärke, eine Klangwelt. Und das finde ich natürlich sehr gut. Und ich finde auch faszinierend, wie du vorhin schon gesagt hast, dass es ein Abendlied ist zum Karsamstag. Du hast das vorhin ganz am Anfang gesagt, das Kirchenjahr interpretiert sich in den Text hinein. Also ich kann mir das so gut vorstellen. Ich habe aber keinen Anlass für eine Karsamstag-Andacht bisher gehabt. Passionsandacht am Karsamstag mit diesem Lied abends.
Hm. Alles, das stimmt.
Ne? Alles drin.
Ja. Aber das Kirchenjahr interpretiert sich hinein und man kann es auch singen ohne den kirchenjahreszeitlichen Ankerpunkt am Karsamstag. Ich schlage vor, wir nehmen es einfach in die nächste Abendliederandacht, die wir halten, mit rein.
Ja, wir müssen es ein bisschen vorbereiten, wenn wir es mit Menschen singen wollen, glaube ich. So ein bisschen langes Vorspiel. Schön die Melodie schön herausarbeiten, dass man die ganz klar hört, dass man das schon mitlesen kann. Das Tolle ist, das Lied ist kurz. Mhm. Das macht es übersichtlich und dann noch ein bisschen Spirit von dem Singleiten. Sagt, ich finde das Lied toll, dann habe ich auch noch so einen kleinen Reisebegleiter.
Das wird, ich denke, in spätestens 5 Jahren singen alle das Lied.